Ich lese aus Johannes 20, Verse 1 bis 18. Am ersten Tag nach dem Sabbat, noch vor Sonnenaufgang, ging Maria aus Magdala zum Grab. Da sah sie, dass der Stein nicht mehr vor dem Eingang des Grabes lag. Sofort lief sie zu Simon, Petrus und den anderen Jüngern, den Jesus liebte. Aufgeregt berichtete sie ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab geholt und wir wissen nicht, wohin sie ihn hingebracht haben. Da beeilten sich Petrus und der andere Jünger, um möglichst schnell zum Grab zu kommen. Gemeinsam liefen sie los, aber der andere war schneller als Petrus und kam zuerst am Grab an. Ohne hineinzugehen, schaute er in die Grabkammer und sah die Leinentücher dort liegen. Dann kam auch Simon Petrus. Er ging in das Grab hinein und sah ebenfalls die Leinentücher zusammen mit dem Tuch, das den Kopf Jesu bedeckt hatte. Es lag nicht zwischen den Leinentüchern, sondern zusammengefaltet an der Seite. Jetzt ging auch der andere Jünger, der zuerst angekommen war, in die Grabkammer. Er sah sich darin um und nun glaubte er, dass Jesus von den Toten auferstanden war. Denn bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie die Heilige Schrift noch nicht verstanden, in der es heißt, dass Jesus von den Toten auferstehen wird. Die Jünger gingen nach Hause zurück. Inzwischen war auch Maria zum Grab zurückgekehrt und blieb voll Trauer davor stehen. Weinend schaute sie in die Kammer und sah plötzlich zwei weiß gekleidete Engel an der Stelle sitzen, wo Jesus gelegen hatte. Einen am Kopfende, den anderen am Fußende. »Warum weinst du?« fragten die Engel. »Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben,« antwortete Maria aus Magdala. Als Maria sich umblickte, sah sie Jesus vor sich stehen, aber sie erkannte ihn nicht. Er fragte sie: »Warum weinst du, und wen suchst du?« Maria hielt Jesus für den Gärtner und fragte deshalb: »Hast du ihn weggenommen? Dann sag mir doch, wo du ihn hingebracht hast. Ich will ihn holen.« »Maria«, sagte Jesus nun. Sie wandte sich ihm zu und rief: »Rabuni«, das ist Hebräisch und heißt »mein Meister«. Jesus sagte: »Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater zurückgekehrt. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott.« Maria aus Magdala lief nun zu den Jüngern und berichtete ihnen: »Ich habe den Herrn gesehen.« Und sie erzählte alles, was ihr Jesus gesagt hatte.
Ja, herzlich willkommen auch an alle, die im Livestream mit dabei sind. Schön, dass ihr auf den Link geklickt habt. Gott segne euch ganz besonders. Vater, und so danke ich dir jetzt für diesen Predigteil. Danke für dein herrliches Wort. Danke, dass du da bist, dass wir dich nicht sehen, aber du bist da. Und das bete ich jetzt, dass du unsere Gedanken ansprichst, unsere Herzen weich machst für dein Wort, dass es Frucht bringt, dass es uns verändert in deine Ebenbildlichkeit. Amen. Wir starten mit einer österlichen Parabel. Der Verfasser ist unbekannt. Da war einmal ein guter Mensch. Er hatte Mitleid mit dem hässlichen Gewürm der Raupen, wie sie sich Stunde für Stunde vorwärts plagten, um mühselig den Stängel zu erklettern und ihr Fressen zu suchen. Keine Ahnung von der Sonne, dem Regenbogen in den Wolken, den Liedern der Nachtigall. Und der Mensch dachte, wenn diese Raupen wüssten, was da einmal sein wird, wenn diese Raupen ahnten, was ihnen als Schmetterling blühen wird, sie würden ganz anders leben, froher, zuversichtlicher, mit mehr Hoffnung. Sie würden erkennen, das Leben besteht nicht nur aus Fressen und der Tod ist nicht das Letzte. So dachte der gute Mensch und er wollte ihnen sagen, ihr werdet frei sein. Ihr werdet eure Schwerfälligkeit verlieren. Ihr werdet mühelos fliegen und Blüten finden und ihr werdet schön sein. Aber die Raupen hörten nicht. Das Zukünftige, das Schmetterlingshafte, ließ sich in der Raupensprache einfach nicht ausdrücken. Er versuchte, Vergleiche zu finden. Es wird sein wie auf einem Feld voller Möhrenkraut. Und sie nickten, und mit ihrem Raupenhorizont dachten sie nur ans endlose Fressen. Nein, so ging es nicht. Und als der gute Mensch neu anfing, ihr Puppensarg sei nicht das Letzte. Sie würden sich verwandeln. Über Nacht würden ihnen Flügel wachsen, die würden leuchten wie Gold. Da zusammen, um ihn lächerlich zu machen. Ist das wirklich möglich, dass die Raupe ein Schmetterling wird? Ja, das ist möglich. Wir sehen hier auf diesem Bild den Admiral. Mit meiner Frau war ich letztes Jahr an der Ostsee. Da war ein Baum, der war voll dieser Schmetterlinge. Die Raupen habe ich nicht gesehen. Das war herrlich. Ein herrlicher Anblick. Es gibt noch schönere Schmetterlinge. Die Natur zeigt uns, das ist möglich. Ist es möglich, dass aus einer Kaulquappe ein Frosch wird? Nun, das sind rhetorische Fragen. Auch das ist möglich. Obwohl, wenn man sich das genau anguckt, ich bin kein Biologe, ich habe mir das nochmal durchgelesen, ich habe nur so für mich gedacht, das ist eigentlich unmöglich. Da ist so ein Ei und dann wird das irgendwann so eine Kaulquappe. Die Kaulquappe hat Kiemen und aus den Kiemen wird dann eine Lunge. Das ist doch total schräg, oder? Die Kaulquappe frisst übrigens Algen. Der Frosch, der hat nachher Lust auf Insekten und sowas und Würmer. Würde man der Kaulquappe sagen, du wirst irgendwann mal da draußen rumhüpfen, ja, wirst Würmer und Insekten fressen, dann würde ich sehr wahrscheinlich auch sagen, Junge, seh mal zu, dass du Land gewinnst. Ja, das muss ich mir nicht länger anhören. Ja, es ist möglich. Eine Metamorphose von einer Seinsart, so nenne ich das mal, in eine andere ist tatsächlich möglich. Ist so etwas auch bei einem Menschen möglich? Und nach dem Tod einen neuen Körper bekommt? Die Bibel sagt uns ja, so etwas ist möglich. 1. Korinther 15, das ist das große Kapitel im Neuen Testament, wo es um die Auferstehung geht, aber auch um die Zweifel der Auferstehung. Ja, da sind Menschen, die haben damit ihre Mühen, genauso wie heute. Ja, es ist möglich. Und da heißt es im Vers 44, gesät wird ein natürlicher Leib, auferweckt, aber wird ein Leib, der vom Geist Gottes geschaffen ist. Und dann nochmal im Vers 40, Kapitel 15, 1. Korintherbrief, und es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Aber eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen und eine andere die irdischen. Also laut Bibel gibt es einen natürlichen Leib, den kennen wir, unser Körper. Aber es gibt auch einen himmlischen Leib. Die Bibel berichtet von solchen Phänomenen, auch von Jesus, ja, wie er auf einmal durch Wände gehen konnte, wie man ihn nicht direkt erkannt hat, wie er einen neuen Körper hatte, einen sogenannten Auferstehungsleib, heißt das so schön, ein Auferstehungskörper, was Neues. Nun, vielleicht sagst du jetzt, ja, bei der Raupe sieht man ja auch die Verwandlung. Also ich habe sie noch nicht gesehen, meine Frau ist Grundschullehrerin, die hat das schon gesehen, kann man kaufen im Internet, so Raupen, und dann kann man sich das angucken mit den Kindern. Also ich habe es noch nie gesehen, wie aus so einer Verpuppung da was entsteht. Aber man kann sich das tatsächlich anschauen. So, bei einem Menschen haben wir das noch nicht gesehen. Also ich auf jeden Fall noch nicht. Und da muss man natürlich sagen, das stimmt. Du nicht. Die einzige bezeugte und dokumentierte. Hier handelt es sich nicht um eine Totenauferweckung, wie wir das bei Lazarus zum Beispiel lesen. Lazarus ist danach. Nein, hier geht es tatsächlich um was komplett Neues, um eine Neuschöpfung. So ähnlich wie aus einer Raupe ein Schmetterling wird. Und das bezeugt uns die Heilige Schrift. Und der erste Mensch, der diesen Verwandlungsprozess durchgemacht hat, der heißt Jesus Christus. Und ich verrate euch mal was, das war ein absolutes Weltereignis. Dass Gott auf diese Welt gekommen ist, ist ein Weltereignis als Kind. Dass Gott am Kreuz gestorben ist, ist ein Weltereignis. Auch wenn es einige vielleicht nicht so sehen. Und das ist hier der Oberbrüller. Der Tod wird besiegt. Jemand stirbt und steht wieder auf. Jesus Christus am Kreuz von Golgatha gestorben, er wurde beerdigt, ist am dritten Tag auferstanden, total krass. Jesus hatte eine neue Existenzform, er fuhr in den Himmel auf, sagt die Schrift. Und es sagt nicht nur die Schrift, es waren auch Leute dabei, die das gesehen haben, wie er auf einmal weg war. Er ist den Emmaus-Jüngern begegnet. Und später heißt es dann, brannte nicht das Herz in uns, brannte nicht unser Herz, als er uns die Schrift auslegte. Dann haben sie noch mit ihm zusammen gegessen und auf einmal war er weg. Puff, weg. Schon interessant. Einen neuen Körper. Jetzt sitzt er zur Rechten des Vaters, sagt die Schrift. Sowas gab es noch nie, das ist schon ziemlich abgefahren. Könnte man mal ein YouTube-Video rausmachen, gibt es auch viele. Kriegt das auch so viele Klicks? So viele Likes. Wir haben gerade schon gehört, dass dieses Wunder der Verwandlung von mehr als 500 Menschen gesehen worden und bezeugt worden ist. Da kommen dann noch ein paar dazu, aber es waren ja mit mir zu tun. Sagen, schön und gut, was hat das nun mit mir zu tun? Nun, wenn du zu einem Ewigen glaubst, dann wirst auch du aufstehen, zu einem ewigen Leben. Du wirst auch einen neuen Körper kriegen. Das heißt, das, was mit Jesus passiert ist, das wird auch mit dir passieren. Du wirst wie die Raupe sterben, das kennen wir, und auferweckt werden zu einem neuen Leben mit einem neuen Körper. Nun, wann wird das sein? Hier sagt uns die Heilige Schrift, wenn Jesus Christus wiederkommt. Dann kommt er nicht als Kind wieder. Kommt er nicht wieder als jemand, der am Kreuz stirbt, als jemand, der bittet, als jemand, der ruft, lasst dich, lasst euch versöhnen mit Gott. Da möchte ich Sie auch ganz besonders am Livestream ansprechen. Gott sagt das auch Ihnen heute Morgen ganz besonders zu. Lassen Sie sich versöhnen mit Gott. Ergreifen Sie Gottes Hand. Gehen Sie auf die Knie, so habe ich das mal gemacht, und beten Sie zu Gott. Und Gott hört ein ernstes Gebet. Wenn Christus wiederkommt, dann wird das passieren. 1. Korinther 15, Vers 20. Das ist der Kernvers dieser Predigt. Nun aber ist Christus vom Tod auferweckt. Auferweckt worden. Und als der erste Auferweckte, gibt er uns die Gewähr, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Er ist der Erste. Irgendwann muss mal der erste Schmetterling da gewesen sein. Irgendwann muss mal die erste Kaulquappe da gewesen sein. Irgendwann muss das mal angefangen sein. Er ist der Erste, der die Auferstehung erlebt hat. Und wenn du ein Nachfolger Jesu bist, ein Christ, ist dir das Gleiche verheißen. Vielleicht denkst du jetzt, ich bin Christ, aber eine Auferstehung von den Toten, frag mal unter uns zwei Hübschen. Es gab schon die Aufklärung, ja, und so weiter und so fort. Eine Auferstehung von den Toten kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ich gebe dir recht. Ich kann mir das auch nicht so richtig vorstellen. Das ist schwer vorstellbar für unser Gedankengut. Diese Gedanken haben auch übrigens in der Bibel, wenn es immer heißt, wieder zurück zu biblischen Zeiten, ich bin mir da gar nicht so sicher. So toll war das gar nicht. Paulus schreibt ja hier an die Korinther, das hat ja einen Grund gehabt. Es gab einen Fragebrief vorher, da waren einige Probleme drin, was alles so in Korinth läuft. Und ein Problem war unter anderem auch, dass es einige Leute gab, die gesagt haben, wir glauben an Jesus. Ja, wir glauben auch wohl irgendwie, dass er auferstanden ist, aber dass wir mal auferstanden werden oder würden, also irgendwie, nö. Kann ich mir nicht vorstellen. So, und da schreibt Paulus jetzt Folgendes, auch das ist interessant. Das ist auch schon ziemlich radikal, dieser Typ, was er so geschrieben hat. Da schreibt er nämlich, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Man könnte auch sagen, ein Christ, der nur jetzt Christsein lebt, der keine Hoffnung auf Ewigkeit hat, der ist elend. Man könnte es auch noch knallharter sagen, dieser Glaube ist für die Katz. Es gibt auch noch andere Wörter, aber das lasse ich jetzt mal. Ja, Moment mal. Aber der Glaube an Jesus, da geht es doch um gute Werte. Jupp. Und wenn das alles nicht stimmt, dann habe ich trotzdem ein vernünftiges Leben geführt, weil es sind christliche Werte, die vermittelt werden. Und wir sehen ja, dass das wirkt. Wir sehen ja, dass das gut ist in der Gesellschaft, wenn man so lebt. Nun, Paulus sagt hier, würde knallhart sagen, du kannst gerne schöne, gute Werte haben, aber ich verrate dir mal was. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Oh, ich glaube, Theologe wäre nicht geworden. Da würde man über sowas ein bisschen länger reden. Ja, warum eigentlich? Warum ist man elendig? Nun, weil ein Nachfolger Jesu zum Verzicht und zur Selbsthingabe aufgerufen ist, zum Beispiel. Das ist doch total bescheuert. Wer würde denn sowas jetzt machen wollen? Weil ein Nachfolger Jesu Nachteile und Verfolgung erleiden kann. Hier unter uns noch weniger. Einer, der guckt mal ein bisschen doof, ja, streichelt dir über den Kopf und denkt sich, Frank, oder sagt gar nichts. Das ist aber keine Verfolgung. Afghanistan ist zum Beispiel jetzt auf diesem Verfolgungsindex Nummer 1. Wenn du einem die Bibel weitergibst, irgendwas von Jesus erzählst, mit ihm betest, kann also passieren, dass sich da die Knarre, die Kugel erwischt, ein Messer im Rücken. Warum sollte man das tun? Warum sollte man das tun, wenn man in Syrien, ich habe gestern noch mit einem Syrer gesprochen, der sagte, Frank, das ist total krank in meinem Land. Das kann sein in einer Familie, die einen, die sind bei Assad, in der gleichen Familie, der eine Bruder, der ist bei der IS, und wenn die sich beide treffen würden, dann würden sie, die hassen sich sowieso, dann würden sie sich ermorden. Nur, wenn jetzt noch ein Christ dazwischen wäre, dann kann es passieren, das ist ja passiert mit der ganzen IS-Geschichte, dass man gesagt hat, pass auf, Freund Sahne, du sagst, du bist Christ, sage diesem Glauben ab oder du stirbst. Sage diesem Glauben ab oder dein Kind, was neben dir ist, stirbt. Ich werde das jetzt nicht weiter ausführen. Ich will damit nur sagen, das kann was kosten. Im Moment kostet uns das hier im Westen so gut wie gar nichts. Und deshalb ist es auch gut, dass es mal wieder ein bisschen enger wird in unserem Land, obwohl ich da auch nicht drauf stehe, muss ich ehrlich gestehen. Aber enger heißt, dass wir uns nochmal klar werden, glauben wir das eigentlich? Stehen wir dahinter? Sind wir Jesu Nachfolger, oder geht es uns in erster Linie um die guten Werte, die ja gut sind? Nun, und Paulus sagt hier, pass mal auf, wenn du nicht an die Auferstehung glaubst, dann tu mir doch einen Gefallen, dann leb doch jetzt einfach dein Leben. Wenn dann wirklich Ende ist, dann kannst du da jetzt aus dem Vollen schöpfen. Dann nimmst du das ohne Rücksicht auf Verluste, weil danach kommt ja nichts mehr. Warum soll ich also Nachteile in meinem Raupendasein, ich bleibe mal bei diesem Bild, auf mich nehmen, wenn mit meinem Tod alles vorbei ist? Wenn es keine letztendliche Gerechtigkeit gibt, kein Leben nach dem Tod gibt, warum soll ich lange mit dir rumdiskutieren? Das wird ja jetzt gerade auch nicht so wirklich gemacht. Da wird nicht diskutiert, sondern da ist denn die Macht des Stärkeren. Warum soll ich mein Blatt mit jemandem teilen, wenn ich mich satt fressen kann? Ich lese 1. Korinther, Kapitel 15, die Verse 14 bis 18. Und hier geht Paulus so ein bisschen in diesem Text darauf ein. Und er sagt dann, und wenn Christus nicht auferweckt worden ist, da geht er genau auf diese Zweifel ein, die auch heute da sind, dann hat weder unsere Verkündigung einen Sinn noch euer Glaube. Das ist wie eine Klatsche. Wir wären dann als falsche Zeugen für Gott entlarvt, denn wir hätten gegen die Wahrheit bezeugt, dass er Christus vom Tod auferweckt hat, den er doch gar nicht auferweckt hat, wenn wirklich die Toten nicht auferweckt werden. Und wenn die Toten nicht auferweckt werden, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer ganzer Glaube vergeblich. Eure Schuld ist dann nicht von euch genommen, und wer im Vertrauen auf Christus gestorben ist, ist dann verloren. Tja, hier wird es noch doller. Hier wird sogar gesagt, Karfreitag, das, was Jesus getan hat am Kreuz, dass Gott selber die Schuld, weil er gerecht ist, die Schuld auf sich nimmt, unsere Schuld sühnt, weil ohne Sühne gibt es keine Vergebung. Selbst das ist für die Katz, wenn Christus nicht auferstanden ist. Wow. Und dann kommt der Vers 20 im gleichen Kapitel. Und der Vers 20 ist, wenn man so möchte, das Ergebnisprotokoll. Wenn wir teilweise in der Gemeindeleitung zusammensitzen, dann wird debattiert und hin und her geht das. Und dann irgendwann will man die ganze Debatte nicht aufschreiben im Protokoll, das ist zu viel, sondern man schreibt dann das Wichtigste auf. Ein Ergebnisprotokoll. Das kommt jetzt in Vers 20. Nun, hier gibt es viele Verse, hier gibt es ein Hin und Her, und dann sagt Paulus, so Freunde, pass auf, nun aber ist Christus vom Tod auferweckt worden. Eine klare Feststellung. Also ihr könnt ruhig weiter davon ausgehen, dass es nicht der Fall ist. Nun aber ist Christus vom Tod auferweckt worden. Und als der erste Auferweckte gibt er auch uns die Gewähr, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Kurz und knapp. Und was habe ich jetzt davon? Was habe ich jetzt davon? Jetzt. Ja, das ist dann irgendwann, was weiß ich wann. Was habe ich denn heute davon? Nun, auf jeden Fall mal eine Vorfreude, wenn du das haben möchtest. Eine unerschütterliche Vorfreude auf das, was kommt. Schon jetzt. Das nächste wäre eine unerschütterliche Hoffnung. Ich bin manchmal mit Leuten zusammen, die sind hoffnungslos. Ich habe jetzt mit einer Dame ein Gespräch gehabt, sehr hoffnungslos. Und manchmal geht die Hoffnungslosigkeit so weit, das sind gar nicht mal wenige Menschen leider, vielleicht geht es auch Ihnen gerade so, wo Sie im Livestream sich das jetzt anhören, wo manchmal Gedanken kommen von Suizid. Spricht man nicht so gerne drüber, aber es kommt häufiger vor, als man denkt. Im Jetzt mit einer unerschütterlichen Hoffnung. In der Ukraine mit einer unerschütterlichen Hoffnung, egal was kommt. In Deutschland mit einer unerschütterlichen Hoffnung, egal was kommt. Im Schon Jetzt. Und das ist Kraft. Das ist kein Vertrösten auf irgendwas. Das ist Kraft im Jetzt. Vor einiger Zeit bei uns in der Gemeinde ist jemand gestorben und dann ist auch noch der Sohn gestorben. Und eine ältere Dame ist jetzt übrig geblieben. Innerhalb von einer Woche der Mann und der Sohn gestorben. Wie will man das ohne Hoffnung? Wie will man da überhaupt noch fröhlich werden? Wie geht das? Es ist Kraft, wer das glauben kann. Und ich möchte euch herzlich bitten, dass ihr darum betet, dass diese Kraft der Auferstehung wirklich in dir und auch in mich einzieht. Und diese Kraft, die hilft dir auch und mir aufzustehen. Ich weiß nicht, ob du so Zeiten kennst, ja, wo irgendwas runterzieht, wo irgendwas müde macht, vielleicht sogar depressiv macht, mutlos macht. Und Gott möchte dir heute Morgen ganz persönlich sagen, auch Ihnen, am Livestream möchte Gott Ihnen das sagen, steh wieder auf im Namen Jesu. Steh wieder innerlich auf im Namen Jesu und lebe dein Leben vom Ziel her. Lebe schon jetzt mit Schmetterlingsperspektive. Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Und dann kommt die Frage, die Gott mich auch heute stellt, die auch mir gestellt wird und dir gestellt wird. Glaubst du das? Und wenn nicht, kann man beten. Herr, ich habe Mühe damit. Hilf mir, dass ich das glauben kann. Begegne mir, dass ich das im Herzen glauben kann. Ich würde jetzt zum Schluss noch gerne ein Gebet mit uns gemeinsam sprechen. Wer möchte, kann das gerne mitsprechen. Ich beginne. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für deinen Sohn Jesus Christus. Danke, Jesus, dass du für mich gestorben und auferstanden bist, damit ich leben kann. Hiermit bitte ich dich darum, mir alle meine Schuld zu vergeben. Jesus, sei du mein Erlöser. Jesus, sei du mein Herr.
Amen.